Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem Webcast. Heute ist der 18. Juli 2017. Mein Name ist Stefan Tolksdorf und für die Sendung in dieser Woche freue ich mich auch wieder, Helga Zeppler-Rusch begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Helga.
Ja, guten Tag.
Wunderbar, ich kann dich gut hören. Also, ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass wir einsteigen mit dem Thema, was ja gerade wellenmäßig die Medien erschüttert, aber nicht überraschenderweise wieder nicht auf die Art, wie es eigentlich zu wünschen wäre, nämlich den Gipfel, der gerade stattgefunden hat zwischen Trump und Putin. Wir haben ja in den vergangenen Monaten, seitdem das klar wurde, dass das Treffen doch stattfinden wird in diesem Jahr, immer wieder darüber gesprochen, was davon zu erwarten ist, und auch festgestellt, dass es ja eigentlich eine sehr, sehr, sehr positive Sache ist, wenn diese beiden Staatsführer sich treffen. Deswegen würde ich gerne damit einsteigen. Erstmal, wie ist deine Einschätzung zu diesem Treffen, die man ja so wahrscheinlich gar nirgendwo finden wird, weil sich alle nur aufregen? Wie schaust du auf dieses Treffen? Hältst du das für einen Erfolg?
Ja, absolut. Weil natürlich, wie sowohl Trump als auch andere Kommentatoren den Punkt gemacht haben, wenn sich die beiden Staaten, die gemeinsam über 90% aller Atomwaffen verfügen, an einen Tisch setzen und versuchen, ein gutes Verhältnis zu entwickeln, das für den Weltfrieden absolut die Voraussetzung ist, dann ist das, wie Trump sehr richtig sagt, eine sehr gute Sache und keine schlechte Sache. Und angesichts der wirklich, also vollkommen wahnsinnigen Hysterie, die von den gleichgeschalteten Medien, aber leider eben auch vielen Politikern auf beiden Seiten des Atlantiks kommt, würde ich unseren Zuschauern, also Ihnen, dringend empfehlen, dass Sie sich diese Pressekonferenz selber anschauen. Das können Sie mit Sicherheit im Archiv oder YouTube finden. Es lohnt sich also wirklich, diese Pressekonferenz selber anzuhören. Man kriegt ein ganz anderes Bild, auch über Trump selbst, der also da wirklich sehr souverän gesprochen hat und gar nicht, wie die Medien sagen, sich da Putin angebiedert hat oder ist alles völliger Quatsch. Und damit Sie nicht auf diese Fake News und diese hundertprozentigen Lügen in den Medien hereinfallen, ist das Beste, was Sie tun können, das wirklich selber mit eigenen Augen anzuschauen und selber zu hören, was die gesagt haben. Also ich denke mal, das ist für die Entwicklung der Weltordnung extrem wichtig. Und gerade in Deutschland, wo also die Hysterie, weil natürlich Trump die Frau Merkel auf dem Kieker hat und natürlich die EU als Gegner bezeichnet hat, ist die Hysterie riesig. Aber es gibt das gute alte Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Und man braucht sich also nicht zu wundern, wenn der Trump nicht gerade gut zu sprechen ist auf Deutschland oder die Frau Merkel, weil wie vor einigen Monaten schon eine Schweizer Organisation die Medien analysiert hat, wenn 98% aller Nachrichten in der ARD verleumderisch oder negativ sind über Trump, dann muss man sich nicht wundern, wenn bei Trump sich ein Bild erzeugt, dass die Europäer gegen ihn sind. Also das ist ja irgendwie absurd. Und also ich denke mal, das war für die Geschichte ein extrem wichtiger Schritt. Man sollte auch mal gucken, wer international den Gipfel begrüßt hat, nämlich Israel zum Beispiel. Netanyahu hat also seine Zustimmung da ausgedrückt, dass sowohl die USA wie Russland sich für die Sicherheit Israels da einsetzen. Und natürlich China hat also auch den Gipfel willkommen geheißen und zum Ausdruck gebracht, dass es also absolut gut ist, wenn die Führer der beiden stärksten Atommächte sich an einen Tisch setzen. Ein Kommentar in Global Times hat natürlich dann auch die berechtigte Frage angefügt, dass natürlich jetzt alles davon abhängen wird, dass die USA auch ihre Politik wirklich ändern. Und das hängt natürlich von dem Machtkampf ab, der in den USA tobt. Aber jetzt mal rein, was die Sache angeht, ist es wirklich sehr wichtig, dass also mehrere Sachen da also in Angriff genommen werden. Ganz wichtig zum Beispiel, dass Putin vorgeschlagen hat, dass der Sonderermittler Müller oder Maller oder wie auch immer sich da aussprechen lässt, nach Russland kommt und da selber untersucht, was es mit dem angeblichen russischen Hacking auf sich hat. Allerdings hat er gesagt, dass das eine reziproke Angelegenheit sein soll. Also die Russen wollen dann auch in den USA die entsprechenden Personen interviewen. Es wurde jetzt schon gesagt, also im konkret Bill Browder, über den sollten wir gleich noch ein Wort verlieren, aber eben auch McFaul, den ehemaligen Botschafter unter Obama in Moskau und verschiedene andere Figuren, die da eine Rolle spielen. Also das ist sehr, sehr gut. Das hat mit Sicherheit den Mueller auf dem linken Fuß erwischt, weil das an dieser ganzen raschen Hacking, also dem angeblichen Einflussnehmen Russlands, da nichts dran ist. Wir haben ja da oft in unserer Sendung schon drüber gesprochen. Es gab vor vielen Monaten schon dieses berühmte Memorandum der WIPs, also der ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern, die eben dokumentiert haben, also vor allen Dingen William Binney und Ray McGovern, dass eben aus forensischen Gründen es kein Hacking war, sondern es war alles eine Insider-Angelegenheit aus der Demokratischen Partei. Und das soll man in der ganzen Debatte eben nicht vergessen, weil jetzt die Medien stur und steif immer weiter noch reden, ja, aber es ist doch 100% erwiesen, dass es russische Einmischung gab. Nein, die WIPs haben absolut überzeugend forensisch bewiesen, dass es eben kein russisches Hacking war, sondern eben eine Operation, die von den USA innerhalb der USA selber gemacht wurde. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend jetzt. Aber ich denke mal, das ist ein historischer Durchbruch. Und wir haben seit dem von den Briten inspirierten Angriff auf Duma, also quasi in Syrien, gesagt, nur ein persönlicher Gipfel zwischen Trump und Putin kann im Grunde diese ganzen Operationen, die gegen Trump da laufen, neutralisieren. Und ich denke mal, das genau ist passiert. Und das ist also ein ganz wichtiger erster Schritt.
Interessant finde ich in dem Zusammenhang ja die Reaktionen, beziehungsweise das, was in den USA selber eher losgegangen ist. Und ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber es ist ja schon ein bisschen merkwürdig, wenn der Herr Mueller genau zu dem Zeitpunkt, wo dieser Gipfel stattfinden soll, diese 12 Russen da anklagt und also quasi, also wenn das, da, das ist schon wirklich grenzwertig, selbst wenn man Trump überhaupt nicht mag und sich wünscht, dass dieser Mueller was dabei findet. Aber wie ist es denn jetzt in den USA selber? Es wurde ja so dargestellt, als wäre quasi innerhalb des US-Kongresses der Senator Rand Paul quasi so der Einzige, der überhaupt noch zu Trump hält. Ist das eine akkurate Wiedergabe der Ereignisse dort? Und wie ist so die Reaktion in den USA auf dieses Spiel, was da stattfindet?
Ja, also völlig hysterisch. Also McCain und Schumer, Pelosi, also die sind alle, also haben da zum Teil von Hochverrat gesprochen und also Treason. Dann, also die Gipfel der ganzen Sache ist, dass jetzt einige Kongressabgeordnete vorschlagen, dass man die Übersetzerin, die bei dem One-to-One-Treffen, also dem Einzeltreffen zwischen Trump und Putin übersetzt hat, dass die unter Eid öffentlich im Kongress aussagen soll, was zwischen den beiden Präsidenten da privat diskutiert wurde, beziehungsweise in dem nicht öffentlichen Teil, wo also weder die Außenminister, also wo die Außenminister nicht dabei waren. Das ist natürlich wirklich absolut absurd, weil ich meine, es ist nun mal so, dass ein Präsident ist und nicht irgendwie ein Mitglied von irgendeinem Stab. Also die Hysterie ist grenzenlos. Und man kann also wirklich den Leuten nur sagen, wollt ihr Krieg mit Russland? Also es ist vollkommen absurd und es ist ja auch ein wirklich unglaublicher Tatbestand, dass die sogenannten Linken oder viele der Linken oder Progressiven oder auch Linksliberalen, die also vor einigen Jahren noch durchaus gegen die Geheimdienste oder die Übergriffe da angeprangert hätten, dass die jetzt alle quasi auf der Seite derjenigen sind, die offensichtlich die Konfrontation mit Russland wollen, die die Konfrontation mit Trump suchen und die offensichtlich also wirklich, also eher bereit sind, den Dritten Weltkrieg zu riskieren, als auf dem Weg der Diplomatie da einen Ausgleich zu finden. Also eine gute Ausnahme war ein Interview, was Trump gestern gegenüber Fox TV gegeben hat, Tucker Carlson, der also eine sehr, sehr gute Einleitung da gemacht hat und gesagt hat, hier die ganzen Geheimdienste, wer sind die überhaupt? Das sind dieselben, die uns den Irakkrieg auf Lügenbasis da verkauft haben, die verantwortlich waren für die Kriege in Libyen, in Syrien, in Afghanistan. Und die im Grunde jetzt, also keiner von denen ist wegen ihrer Lügen ins Gefängnis gegangen, sondern die sitzen in hohen Positionen im State Department, in den Geheimdiensten, und hat dann also wirklich Trump da die Gelegenheit gegeben, seine ganze Position nochmal darzustellen. Und diese Sendung kann ich auch nur empfehlen, die kann man mit Sicherheit in Europa auch angucken, weil das wurde von vielen, vielen Millionen Amerikanern gesehen. Und da wir in Deutschland und in Europa keine ähnlichen Medien haben, sollte man wirklich, also diese beiden Sachen, was ich sagte, die Pressekonferenz Putin-Trump selber, das Trump-Interview mit Fox TV und selber denken und nicht sich von Lügenjournalisten wirklich da was vormachen lassen. Also ich habe also heute einen Artikel gelesen, der also stellvertretend für viele andere ist. Da hat ein gewisser Christoph Scheuermann, Nomen est Omen, im Spiegel Online einen Artikel gehabt, da habe ich wirklich bei jedem Satz gesagt, Mensch, das ist genau das Gegenteil, ist richtig. Und also wenn ich mich richtig erinnere, war das auch 89, also kurz vor dem Fall der Mauer so, dass die Leute irgendwie von den DDR-Medien dachten, dass alles gelogen ist und man alles hinterfragen muss. Und das war dann eben die Situation, wo das Vertrauen der Bevölkerung in die Institutionen, in die Regierung so weit geschwunden ist, dass es dann eben bald zum Fall der Mauer kam. Also ich denke, wir sind hier noch weit davon entfernt. Und man kann ja auch sehen, dass die wenigen Personen, die den Mut hatten, diesen Gipfel zu verteidigen, sich so vorsichtig ausdrücken und so defensiv sind wegen der allgemeinen Anti-Russland- und Anti-Trump-Hysterie, dass wir also noch ein ganz erhebliches Stück davon weg sind. Aber es gibt doch mehr und mehr Leute, denen das auffällt.
Kommen wir nochmal auf die angeschnittenen Namen vorhin. Bill Browder. Falls Ihnen dieser Name nicht bekannt vorkommt, ist es nicht unbedingt eine große Überraschung. Der hat mit einer Heerschar von Anwälten unter anderem dafür gesorgt, dass eine eigentlich Putin kritisch intendierte Dokumentation von Sergei Nekrasow nie ausgestrahlt, also beziehungsweise hier, glaube ich, einmal gezeigt wurde in Deutschland überhaupt und nicht zugänglich ist und so weiter, die eigentlich enthüllt, dass die ganze Sache doch eine größere Tiefe hat. Ich würde aber an der Stelle dir das Wort lieber geben, um mal ein bisschen auszukleiden, welche Signifikanz eigentlich dieser Name hat, dass der jetzt hier ins Spiel kommt, zusammen mit einigen anderen. Michael McFaul, glaube ich, wurde auch genannt, der ehemalige Botschafter der USA in Russland. Vielleicht gibst du uns einen Einblick ein bisschen in dieses Themengebiet, weil das doch hochspannend ist.
Ja, dieser Bill Browder ist ein Amerikaner, der Anfang der 90er Jahre sich das Chaos, was unter Jelzin in Russland bestand, zunutze gemacht hat und dort also wirklich das Land absolut geplündert hat, zusammen mit Oligarchen dort und anderen Kräften des Westens, und hat dann irgendwie für 1,5 Milliarden keine Steuern bezahlt. Und naja, jedenfalls ist Putin jetzt dabei, diese ganzen Sachen zu ahnden. Und es war dieser Browder, der behauptet hat, ein Mitarbeiter namens Magnitsky sei ermordet worden. Und das war dann die Voraussetzung für ein Gesetz im amerikanischen Kongress, für was die Basis war für die Sanktionen. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte. Aber man soll sich wirklich daran erinnern, der Grund, warum Putin so absolut verteufelt wird von den westlichen Medien und gewissen Neokon-Kreisen im Westen. Also als die Sowjetunion sich 91 aufgelöst hat, war ja eine Situation, wo die Politik unter Bush damals darin bestand, und dann gab es damals Veröffentlichungen drüber, die Sowjetunion aus oder beziehungsweise Russland von vom Übergang der Sowjetunion zu Russland von einer ja mehr oder weniger gleichberechtigten Supermacht in ein rohstoffexportierendes dritte Weltland zu verwandeln. Und von 91 bis 94 wurde durch die sogenannte Schocktherapie, also die absolut gnadenlose Privatisierung der Wirtschaft, die Industriekapazität von Russland auf 30% reduziert ihres ursprünglichen Umfangs. Und damals war ja auch die demografische Kurve in Russland so, dass die pro Jahr 1 Million Menschen verloren haben, dadurch, dass die Sterberate nach oben und die Geburtenrate nach unten ging. Und das war die Zeit, wo sich die Oligarchen von West und Ost die Taschen vollgestopft haben. Und dass diese Jelzin-Jahre werden in Russland absolut als die düsterste Periode da gesehen. Und dann kam Putin und hat angefangen, damit aufzuräumen, was am Anfang relativ schwierig war, weil diese Oligarchen ziemliche Machtpositionen errungen hatten. Aber der Grund, warum diese westlichen Kreise Putin so absolut erbittert hassen, hat also weniger damit zu tun, dass er so der schreckliche Autokrat ist und alles Weitere, sondern dass im Grunde die Möglichkeit, quasi da sich an russischen Rohstoffen und anderen Sachen zu bereichern, von Putin unterbunden wird. Und das ärgert die Leute natürlich. Also ich kann nur noch mal sagen, die Narrativen, die über Russland gemacht werden, also angeblich hat Putin die Krim annektiert. Man soll sich daran erinnern, das wurde alles ausgelöst durch die Ostausweitung der NATO und vor allen Dingen der EU. Der Versuch, die Ukraine in den Westen einzubinden durch das EU-Assoziierungsabkommen, den Coup, also den Einsatz von Nazis im Maidan, der Coup und dann schließlich die ganzen Maßnahmen, die von dieser Regierung in Kiew dann umgesetzt wurde. Und dann war die Abstimmung des Referendums in der Krim von der Bevölkerung dort die Folge und eben nicht der Auslöser. Und diese ganze Narrative wird also vollkommen unterschlagen. Und jetzt ist Putin dabei, diese Sachen weiter zu verfolgen. Und das ist natürlich ein heißes Eisen, weil also viele Leute haben da selber möglicherweise einige Sachen, die sie lieber verstecken würden und nicht ans Tageslicht kommen lassen würden. Also das ist die Lage, wie sie sich eigentlich darstellt.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf einige der Reaktionen auf diesen Gipfel zwischen Trump und Putin. Du hattest ja erwähnt Israel und interessant ist ja, finde ich, wie gerade sich, sage ich mal, China dazu stellt. Also vielleicht können wir darauf kurz nochmal eingehen, denn es ist ja schon, also für mich zumindest und ich denke auch für diejenigen, die mit den relevanten Schriften deines Ehemanns da vertraut sind, ist es schon unheimlich, also es hat eine sehr reizvolle Gestalt, was sich eigentlich abspielt. Wenn die Möglichkeit entsteht, dass die USA mit Russland einen besseren Weg finden hin zu einer gemeinsamen, also zu einer richtigen Kooperation, das Verhältnis zwischen Trump und Xi Jinping war eigentlich auch ganz gut. Ich denke, dass das, was sich momentan da abzeichnet als Handelskrieg, also das ist sicherlich nicht ganz so eindeutig. Wir haben darüber ja auch schon mal gesprochen, dass das nicht unbedingt das letzte Wort ist, was da jetzt gesprochen ist zwischen den beiden. Und auch das Verhältnis zwischen China und Indien hat sich ja doch durchaus verbessert jetzt mit Modi und Xi Jinping, auch seit ihrem letzten persönlichen Treffen. Also da zeichnet sich was ab in der Kooperation dieser großen, bevölkerungsreichen und auch mächtigen Staaten, was wirklich in so eine Art neue Ordnung der Welt gehen kann auf eine sehr, sehr positive Art und Weise. Vielleicht kannst du darauf noch mal ein bisschen eingehen und ob du vielleicht auch erkennen kannst, dass in der Kommunikation zwischen Putin und Trump vielleicht solche Klänge schon ankommen, beziehungsweise irgendwas haben sie ja auch diskutiert, was sie jetzt konkret in ihrem Verhältnis verbessern wollen.
Ja, so das Wichtigste war mit Sicherheit die Etablierung von diesen 3 oder 4 permanent operierenden Gremien. Das eine eben zur Cyber Security, also Cybersicherheit. Und da ist natürlich das wirklich hochinteressant, weil wenn beide quasi zusammen, also die USA und Russland gemeinsam solche Operationen wie das angebliche Russian Hacking, also das Hacken der Computer, des DNC und ähnliche Sachen, wenn die das beide untersuchen, dann wird natürlich unweigerlich früher oder später der wirkliche Ursprung dieser Operationen, nämlich der britische Geheimdienst MI6, Christopher Steele, das wird alles dann herauskommen. Und da ist natürlich dann wirklich die Möglichkeit, dass man diese ganze angloamerikanische Sonderbeziehung, die Trump ja de facto aufgelöst hat, dass das wirklich aufhört, die Politik zu bestimmen. Das ist also auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und dann werden die beiden nationalen Sicherheitsräte auch kooperieren. Das hat, glaube ich, schon angefangen. Dann wollen sie wichtige Wirtschaftsführer gemeinsam die Interessen gegenseitig da ausloten lassen. Ich habe jetzt vergessen, was der vierte Punkt war. Aber das sind natürlich ganz wichtige Bereiche der Kooperation. Und die Tatsache, dass sowohl Trump als auch Putin von ihrem gemeinsamen Freund Xi Jinping gesprochen haben und die positive Reaktion aus China, zeigt natürlich auch, dass diese ganzen also geopolitischen Behauptungen, dass also das gegen China gerichtet sei, dass das also absolut zumindest bisher null Beweise dafür es gibt. Und ich denke mal, die höhere Ebene der Vernunft ist absolut möglich, weil wenn mehr und mehr Staaten mit Russland und China und Indien kooperieren beim Ausbau der neuen Seidenstraße, dann soll es doch auch möglich sein, dass diese wirtschaftliche Kooperation die Grundlage sein kann für eine neue Sicherheitsarchitektur. Und wenn wir nicht davon ausgehen, dass die Menschheit in der Lage sein soll, sich eine Ordnung zu geben, die das langfristige Überleben und das Wohlergehen aller Völker auf diesem Planeten ermöglicht, dann würden wir uns ja selber als Gattung so in Frage stellen, dass wir unsere Begabung zur Vernunft negieren. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet, dass der Mensch zur Vernunft fähig ist, dass wir die einzig bisher bekannte kreative Gattung sind und dass wir natürlich immer wieder Lösungen auf einer höheren Ebene entwickeln können. Und ich denke mal, dieser Gipfel war ein erster Schritt. Ich will gar nicht sagen, dass die Probleme damit alle aus der Welt sind. Aber viel wahrscheinlich, das Allermeiste wird natürlich davon abhängen, wie es Trump gelingt, sag mal, mit diesen Widersachern in Amerika klarzukommen. Aber wenn das so weitergeht, die haben ja schon gesagt, sie wollen sich jetzt öfter treffen, mehrere Gipfel machen. Und ich denke mal, dass das also wirklich der erste Babyschritt, aber ein Schritt, ein wirklicher realer Schritt in die Richtung einer Vernunftordnung für die Menschheit sein kann. Und die Leute, die jetzt in Deutschland und anderswo so absolut im apoplektischen Zustand sich befinden, ja, die sollen vielleicht nochmal drüber nachdenken, weil die Alternative zu dem, was jetzt da sich anbahnt, ist in der Tat der Dritte Weltkrieg. Und wer also jetzt hysterisch bei dieser Position bleibt, der sollte vielleicht wirklich mal zum Arzt gehen.
Absolut. Bleiben wir kurz bei Xi Jinping. Er hat natürlich auch weitere Pläne. Es sind schon wieder Reisen, die auf dem Programm stehen, die ihn in mehrere Länder Afrikas bringen. Ich glaube, anlässlich des kommenden BRICS-Gipfels. Wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, dessen, was er dort im Grunde in Gang gebracht hat, zusammen mit anderen Staatsführern. Wir haben in der Sendung unzählige Male, glaube ich, über den unglaublichen Optimismus gesprochen, der in einigen Ländern ausgebrochen ist, durch die Kooperation mit China, durch das Behandeltwerden auf Augenhöhe und die Entwicklung, die damit stattfindet. Daher meine Frage an dich, was erwartest du von dieser kommenden Reise und wie wird die auch in diese positive Möglichkeit der Entwicklung der Welt spielen?
Ja, das ist von absolut erster strategischer Bedeutung. Xi Jinping wird also zum 10. BRICS-Gipfel nach Südafrika fahren. vorher nach in die Vereinten Emirate, Senegal besuchen, Ruanda und Mauritius. Und man kann erwarten, dass mit all diesen Ländern neue Abkommen für die Entwicklung der Infrastruktur, der Landwirtschaft, der Industrie, der Verteidigung dieses Mal auch unterzeichnet werden. Und also der Geist der neuen Seidenstraße ist in Afrika zum Glück viel, viel, viel bewusster und wirkt, wie also jetzt auch in dem neuen Abkommen zwischen Eritrea und Äthiopien, was also ganz, ganz wichtig ist und nie möglich gewesen wäre ohne den Eisenbahnbau der Chinesen von Djibouti nach Addis Abeba. Und man kann also erwarten, dass diese Reise von Xi Jinping also wirklich einen Rieseneffekt haben wird auf ganz Afrika. Und dann im September findet ja der große Gipfel statt von der Afrikanischen Union und China in Beijing. Und da erwarte ich also auch, dass da die ganze Entwicklung der neuen Seidenstraße, der Integration von Afrika in den Wirtschaftsgürtel, also in die Seidenstraßeninitiative, auf die Tagesordnung kommt. Und das wird natürlich die Europäer in einer gesunden Weise unter Druck setzen. Und der Sebastian Kurz, also der Bundeskanzler von Österreich, wird ja noch dieses Jahr auch eine EU-Afrika-Konferenz organisieren. Und ich denke, dass diese chinesische, dieses Beispiel, was China in Afrika macht, da potenziell auch den die allermeisten Europäer überzeugen wird, dass das der Weg ist, wie man die Flüchtlingskrise auf humane Weise überwindet, indem man die Entwicklung da nach Afrika bleibt. Also da will ich in dem Zusammenhang noch mal kurz erwähnen, dass der Kardinal Marx die CSU sehr kritisiert wegen ihrer Terminologie wie Asyltourismus und Ähnlichem, sagt, es sei nicht katholisch. Das sollen Sie sich mal um die Ohren also gut anhören. Das ist also wirklich eine wichtige Kritik. Obwohl ich sagen muss, sehr positiv überrascht hat mich, dass der Herr Seehofer schon im Juli gegenüber der FAZ erwähnt hat, man soll sich doch anschauen, was die Chinesen in Eurasien mit der neuen Seidenstraße auf die Beine gestellt hätten und warum Europa nicht was Ähnliches zustande bringen soll im Nahen Osten und in Afrika. Also das wäre wirklich begrüßenswert, wenn der Herr Seehofer, der Gerd Müller hat ja schon öfter von einem Marshallplan für Afrika gesprochen, da ist allerdings leider noch nie etwas an Taten gefolgt. Also man könnte sich nur wünschen, dass so eine Debatte da auch nicht nur in der CSU beginnt, sondern auch in anderen Plätzen. Also das halte ich für eine interessante Sache.
Ja, ist gut, dass du das erwähnst. Die, ich glaube, das, was vielleicht, ich habe die konkreten Aussagen jetzt von dem Kardinal Marx noch nicht gelesen oder gehört, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass er in einer Position ist, wo er die CSU wegen des Rechtsdriftens angreift, aber dem eben auch irgendwas Substanzielles entgegenhält. Ich will, bevor wir nämlich in das letzte Segment gehen, das nur kurz qualifizieren. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Flyer in die Hand bekommen am S-Bahnhof hier in Berlin. Und da hat die Verdi, glaube ich, aufgerufen zu einer, es war irgendeine Aktion gegen die AfD in Frankfurt am Main. Und da standen dann also alle möglichen Dinge drauf, was man jetzt machen muss, gegen rechts und gegen dies und gegen das und gegen jenes. Und es war absolut null. Also es war nichts Substanzielles drauf, was in irgendeiner Weise angesprochen hätte, dass die ganze Grundlage für das Erwachsen solcher neuen Rechtsströmungen, ja nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, dass die Frage der Entwicklung der Wirtschaft, die absolute auch politische Dummheit, die Arroganz, die ganze Vergrünung, also man kann nicht aus allen großen Energiequellen aussteigen und die Industriebasis wegmontieren und anderen Ländern überlassen und sich dann wundern, ja, wenn sozusagen in dem Bereich der Bevölkerung, der immer ärmer wird, wo es nicht mehr vorangeht, die Leute Angst haben, sich ohnmächtig fühlen und so weiter und dann eine Aktion gegen rechts machen. Also ich hoffe, dass das von dem Kardinal Marx da in eine andere Richtung geht. Aber es bringt mich eben genau auch auf den letzten Teil, bei dem ich dich, Helga, gern nochmal bitten würde, über die Konferenz zu sprechen, die das Schiller-Institut vor anderthalb Wochen am Wochenende im Raum Frankfurt gemacht hat, veranstaltet hat. Denn ich glaube, es wurmt einen ja ein bisschen. Also ich war nun bei der Konferenz zugegen und es wurmt einen so ein bisschen wirklich, dass da wunderbar in einer, ich sag mal, so ganzheitlichen Art und Weise ein Lösungsansatz für die wirklich größten und dringendsten Probleme der ganzen Welt diskutiert worden ist. Und dann muss man sich diese, Entschuldigung, aber Shitshow von Politik hier anschauen. Deswegen würde ich dich gern bitten, damit vielleicht die Sendung zu beschließen, unseren Zuhörern und Zuschauern nochmal einen Einblick zu geben, warum diese Art von Konferenzen, es war ja nicht die erste, aber vielleicht die beste, des Schiller-Instituts so entscheidend, so wichtig ist, auch wenn sie bereits passiert ist und man nicht nachträglich direkt teilnehmen kann, aber man kann sich es anschauen. Warum ist das so wichtig, Helga?
Ja, weil was wir mit unseren Konferenzen immer versuchen, und bei dieser Konferenz ist es uns besonders gut gelungen, dadurch, dass wir zum Beispiel Spitzenredner haben aus Russland, China, Amerika, Afrika, Europa, die sag mal, vom höchsten Standpunkt ihres Landes die Sichtweise reflektieren, auch in Bezug auf Lösungen, also vor allen Dingen das neue Paradigma, was wir schaffen müssen. Und wir reden ja immer mit unseren Rednern genau über das Gesamtkonzept der Konferenz im Vorhinein, sodass es also nicht ein Konglomerat ist von Rednern, sondern dass es schon wie so ein Orchester an einem Stück wirkt. Und wir haben also da, der erste Panel war ja zur strategischen Lage, dann der zweite Panel zur Entwicklung von Afrika, der dritte quasi zur Integration von Europa in die neue Seidenstraße und im vierten Panel ging es dann also auch unter anderem um die wirtschaftlichen Interessen des Mittelstandes bei diesen Sachen mitzuarbeiten. Dann ganz wichtig war ein Vortrag von Professor Köschler über die Notwendigkeit, das internationale Völkerrecht wiederherzustellen. Und dann hat man natürlich dieses wunderbare Konzert, wo also der Dirigent versucht hat, das Dirigat von Wilhelm Furtwängler wieder zu beleben als Methode. Und der Gesamteindruck, dass man also wirklich ein strategisches Bild hat, dass man Lösungen hat für alle Probleme, also nicht nur die Probleme analysiert, sondern zugleich den größeren Teil des Vortrags darauf verwendet, auch zu diskutieren, wie man alle diese Probleme wirklich überwinden kann. Das hat also doch einen Effekt auf die Leute. Und selbst die Leute, die nicht da waren, also ich kriege jetzt E-Mails aus Indien oder aus Lateinamerika, wo Leute dadurch, dass die Vorträge jetzt in unserer englischsprachigen Zeitschrift veröffentlicht worden sind oder Leute auf die Webseite gehen und die Vorträge sich anhören, das doch eine Fernwirkung und eine Langzeitwirkung hat, sodass ich also wirklich der Meinung bin, der Effekt dieser Konferenz ist also weit, weit viel größer als jetzt nur von der Anzahl der Teilnehmer, die da waren. Und was mehrere Leute gelobt haben, war die absolute Professionalität von unserem Videoteam, die eben quasi durch eine neue Technik quasi die Vorträge in kürzester Zeit ins Netz stellen konnten. Dadurch war der Inhalt zeitnah zu vermitteln. Viele große Konferenzen, die also weitaus mehr Mittel haben, brauchen oft monatelang, ehe das dann zur Verfügung steht. Und dann ist die Aktualität natürlich enorm reduziert. Also ich kann Sie wirklich nur noch mal bitten, dass Sie wirklich in diese Webseite gehen, newparadigmschillerinstitut.com, und sich diese Konferenz anschauen. Und dass Sie auf jeden Fall mit uns auch Kontakt aufnehmen und helfen, diese Ideen zu verwirklichen. Also Sie sehen ja selbst, die ganze Welt ist im absoluten Chaos. Es gibt vielversprechende neue Entwicklungen. Es gibt viele Dinge, die noch absolut am Schwimmen sind, also Europa zum Beispiel. Aber wir müssen einfach dafür sorgen, dass die machbaren Lösungen mehr Leuten bekannt sind. Weil daraus entsteht auch ein unglaublicher Optimismus, weil wenn die Leute denken, man kann ja sowieso nichts machen und das, was die marktkonforme Demokratie hier uns versucht einzureden, als wäre das das Einzige. Also die berühmte Tina-Politik, there is no alternative, das ist ja eben gerade nicht so. Und ich denke, dass gerade jetzt durch diesen Helsinki-Gipfel da ja auch einigen Leuten klar wird, dass die Weltordnung im Umbruch ist. Und es gilt eben, die zu gestalten und zu einem Positiven zu wenden. Und das können wir eben sehr gut. Deshalb rufen Sie uns an und machen Sie bei uns mit.
Genau, die Links sowohl zu der Pressekonferenz mit Putin, Trump, der Fox-Sendung mit Tucker Carlson und Präsident Trump und natürlich zur Schiller-Institut-Konferenz finden Sie direkt unter diesem Video. Vielen, vielen Dank, Helga, dass du Zeit gefunden hast diese Woche und ich hoffe, dass ich dich und auch unsere Zuschauer und Zuhörer in der kommenden Woche hier wieder begrüßen darf. Bis dahin.
Ja, bis dann. Tschüss.